Dann können wir loslegen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 139. Vortrag zur Apokalypse. Und jetzt ist die spannende Frage, wie machen wir es mit dem Wochenspruch? Ich habe nämlich gesehen, der Wochenspruch für diese Woche, also der nächstfolgende, der 37. wäre schon der Winterbeginn. Würde sich also beziehen schon auf den 21. Wir sind also im Moment ein bisschen asynchron. Und ich denke, ich werde es so machen, wie wir es schon am Sonntag bei unserem Landwirtschaftskurs gemacht haben. Ich werde einfach heute noch einmal den 36. Wochenspruch vorlesen. Und dann sind wir ab nächsten Mal wieder synchron und haben auch wirklich den Weihnachtsspruch dann wirklich zur Weihnacht. Dann würde das wieder passen. Und es ist kein großes Problem, weil ja ohnehin immer etwa vier Sprüche in der annähernd gleichen Stimmung gehalten sind. Also im Grund gibt es 12 große Stimmungen jeden Monat entsprechend. Und insgesamt also etwa 4 Sprüche sind immer in gleicher Art mit kleinen Variationen gehalten. Ich glaube, ich brauche dann auch gar nicht mehr so viel erläutern, weil ich das letzte Mal schon gesagt habe. Der 36. Wochenspruch. In meines Wesens Tiefen spricht zur Offenbarung drängend, geheimnisvoll das Weltenwort. Erfülle deiner Arbeit Ziele mit meinem Geisteslicht, zu opfern dich durch mich. Also es geht einfach darum, dass wir langsam jetzt spüren können, gerade in dieser Zeit am besten, wenn wir so in die Richtung tiefster Nacht hineingehen, dass wir immer mehr spüren können, wenn wir aufmerksam sind, das innere Licht zunächst einmal. Aber dieses Licht beginnt auch zu tönen, wenn man so will. Und was da tönt, ist das Weltenwort selbst. Also das heißt, das Weltenwort, das die ganze Welt geschaffen hat im Grunde, alles was gemacht ist, und das Weltenwort, das identisch ist mit dem Christus. Er ist das Weltenwort. Wie es eben im Johannesevangelium so schön heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also ein sehr deutlicher Hinweis eben darauf, ganz klar, wie das bei Johannes ausgesprochen wird, dass der Christus eben der ist, der eigentlich die Schöpfung hervorbringt. Das ist nicht der Vater Gott. Der steht im Hintergrund, er ist, wie soll man sagen, der Weltenurgrund, der die Substanz allem gibt und es trägt. Aber die gestaltende, formende Kraft ist der Christus, ist das Weltenwort. Und wir haben zum Beispiel auch in unserem Menschenwort so einen ganz kleinen, zarten, schattenhaften Abdruck davon. Und nur merken wir das ja heute gerade so, wie wir heute mit der Sprache umgehen, sehr, sehr wenig, weil wir ja nur im Sinn haben, aha, das Wort kenne ich, das ist ein Begriff, den verwende ich für dieses oder jenes. Wir verwenden es eigentlich gewohnheitsmäßig und erleben ja gar nicht so im Alltag wirklich mit, was da alles passiert, wenn wir sprechen. Was da alles lebt in jedem einzelnen Wort, in jedem einzelnen Laut drinnen. Ganze Welten. Es ist das Abbild weltschöpferischer Kräfte im Grunde, das da drinnen ist. Und man kann dem ein bisschen näher kommen, zum Beispiel, wenn man sich künstlerisch mit der Sprache beschäftigt und weniger darauf ausgeht, jetzt auch welchen intellektuellen Sinn hat denn das alles, sondern einmal eintaucht, wirklich, welche gestaltende Kraft liegt zum Beispiel in den Konsonanten drinnen. Jeder der Konsonanten erzeugt ganz bestimmte Formkräfte und die kann ich eigentlich überall in der Welt entdecken. Und wenn nur so ein B hernehme, ein Ball, eine Blase, eine Blume, irgend so etwas Aufgeblähtes, wenn man so will, oder ein Bauch, was auch immer. Also eine gestaltende Kraft. In der Schöpfungsgeschichte, in der biblischen, im Hebräischen fängt es auch mit einem B an, Bereshit. Und in dem Wort Bereshit, wir haben schon öfter darüber gesprochen, liegt eigentlich im Keim die ganze Schöpfungsgeschichte drinnen. Die ganze Beschreibung. Es beginnt damit, dass eben einfach ein Raum geschaffen wird, in dem sich die Schöpfung abspielen kann. Und sehr gut schildern das die Kabbalisten, indem sie sagen, ja, Gott hat sich zurückgezogen, um den Raum für die Schöpfung frei zu machen. Also die Hebräer, die Kabbalisten nennen das das sogenannte Tsimtsum, den Rückzug der Gottheit. Und das ist ganz wichtig. Mit all den Folgen, die es hat, eben auch, dass da drin natürlich dann die Widersacher und dergleichen auftreten können. Aber eben auch der Ort ist, in dem sich zunächst etwas ganz chaotisch bewegt, in dem das drinnen ist, aber dann doch der Geist einschlägt in diese, ja, Urmaterie vielleicht, wenn man so nennen will, mit dem und schlägt es ein, also mit dem schießt der Geist in die Verdichtung und mit dem T schlägt es richtig ein und beginnt die Welt zu gestalten. Also das ist jetzt Kurzerläuterung der Schöpfungsgeschichte in einem Wort im Grunde drinnen. Das steckt drinnen. Und nicht die Übersetzung, die wir heute im Deutschen haben, im Anfang oder am Anfang. Das ist banal. Das ist banal, wenn ich das nehme. Weil das Wort im Hebräischen selber im Grunde eine Imagination vorbereitet, die die ganze Schöpfungsgeschichte vor dem inneren Auge hervorzaubern kann. Und das ist genau das, was die Kabbalisten eben auch immer wieder versucht haben, indem sie eben immer wieder das rezitieren und versuchen zu erleben, in dieses Erleben hineinzukommen, in diese Imagination hineinzukommen. Und das spielt halt jetzt so ein bisschen eine Rolle, wenn wir dieses Wochensprüchel da, das 36., wenn wir das wirklich erfassen wollen. Wenn wir da das Weltenwort, aha, ja, aha, Wort ist Wort. Nein, man muss es so tief erleben, dann beginnt man etwas zu ahnen, dann beginnt man zumindest zu ahnen, um Gottes Willen, da steckt ja immens viel drinnen, auch wenn ich noch nicht alles ausloten kann, aber da geht es sehr, sehr viel tiefer hinein. Und aus dem Wort, mit dem Wort ist verbunden die ganze Bewegung, alles, was dann auch in der Arrhythmie drinnen lebt, ist ein nächster Weg, wo man das erleben kann. Man kann es in der Sprache, in der Sprachgestaltung erleben, man kann es in der Arrhythmie erleben, wie im ganzen Bewegungsorganismus auch drinnen sitzt, diese Schöpferkraft drinnen. Sich erleben im Hervorbringen dieser Sprache, dieser Bewegungen, sich darin zu erleben. Man wird dann zum Beispiel erleben, wenn ich Sprachgestaltung mache, wenn ich mich ganz auf die Sprache lege, dann will eigentlich der ganze Körper mittun. Er will die rhythmischen Bewegungen im Grunde machen. Ich kann aber dann gerade, wenn ich diese Bewegung fast ganz zurückhalte und nicht jetzt in großer Gestik herumwedle mit den Armen, kann ich diese ganze Gestaltungskraft in das Wort, in den Ton hineintragen. Und dann entsteht eigentlich, ja, wie soll ich sagen, in dem Lautgebilde selber, das jetzt in den Schwingungen in der Luft eingeschrieben wird, entstehen Gebilde, die ja so kleine, winzig kleine, schattenhafte Abbilder dessen sind, was im Großen bei der Schöpfungsgeschichte passiert ist. Ist auch nichts anderes. Es beginnt auch die Schöpfung damit, dass es eigentlich zunächst nur ein Aushauchen von Wärme ist, die dann zur Luft wird und so weiter. Und darin gestalten sich Klangfiguren, wenn man so will. Aus dem geht letztlich die Schöpfung hervor. Und das muss man im Hintergrund irgendwo sehen. wenn man das hat, dann wird man auch ein tieferes Verständnis dafür bekommen, wie eben die ganze Erd- und Menschheitsentwicklung sich abgespielt hat. Da steckt dieses Weltenwort dahinter. Und das ist die Seite, die ich dazuschauen muss zu dem, was uns heute die moderne Evolutionslehre entgegenhält, die zu Recht, ich sage jetzt durchaus einmal zu Recht, einmal rein materialistisch, rein naturalistisch ist. Und sich mit Vehemenz verbeten haben will, dass man irgendwas von jetzt göttlichen Funken und göttlichen Design und göttlichen Plan oder sonst irgend sowas hineinlegt und sagt, nix, wir schauen einmal, wie weit wir kommen mit den rein natürlichen Prozessen, die studieren wir. Und wir entdecken darin eigentlich, wie da im Grunde mit Hilfe der Naturgesetze Gebilde zustande kommen in einer unglaublichen Reichhaltigkeit, in einer unglaublichen Vielfaltigkeit, die unsere Natur ausmachen. Also das heißt, die Naturwissenschaft, die Evolutionslehre in ihren verschiedensten Formen, die hat ja verschiedenste Entwicklungsstadien durchgemacht und ist gerade heute wieder in einer Phase ganz, ganz heftiger Entwicklung. Also vom Darwin selbst sind wir ja schon weit weg im Grunde. Man, da, und Darwin selbst war nicht der Erste. Er war nicht der Erste. Also jetzt habe ich mal nachgelesen, es sind, glaube ich, über 150 oder 170 Veröffentlichungen schon vorher gewesen, die einzelne Details, die dann der Darwin im Grunde alle gesammelt hat, schon vorher festgestellt haben. Einer der vielen, die dort tätig waren, war auch Goethe, der ganz deutlich also erkannt hat, zum Beispiel die morphologische Ähnlichkeit des Menschen mit den höheren Tieren, dass da ein Zusammenhang besteht und dass der Unterschied des Menschen nicht zu suchen ist in irgendeiner anatomischen Winzigkeit, wo er sich vielleicht unterscheidet, das Gehirn ist ein bisschen größer oder sonst was. Nein, es ist eine kontinuierliche Formenmetamorphose zu sehen und wenn man da weiter zurückgeht, heute kann man das verfolgen halt bis hinunter zu den Einzellern im Grunde. Und wenn man noch weiter schauen könnte, aber da gibt es halt dann keine fossilen Befunde mehr oder keine Abdrücke mehr, dann würde man sehen, dass das Leben auf Erden noch früher begonnen hat und in viel größeren Strukturen begonnen hat, wo die Urozeane selber lebendig waren, wo Luftströmungen eigentlich von Wesen durchdrungen sind, sind sie heute auch noch. So fängt das Leben an. Und das sind schon bestimmende Faktoren. Man erkennt immerhin heute, dass also die ganze atmosphärische Tätigkeit, dass die sehr viel mit dem Leben zu tun hat und dass man, war ja so, ich glaube in den 80er Jahren ist das ja sehr, sehr groß herausgekommen, eben von James Lovelock und Lynn Margulis, dieses Gaia-Prinzip. Also wirklich die Erde als Lebewesen anzusehen. Und das ist entstanden aus einer ganz praktischen Arbeitsanforderung heraus, nämlich wie kann man einen Planeten, der vielleicht weiter entfernt ist, ansehen, ob er Leben trägt oder nicht. Weil wenn er Leben trägt, wenn er lebt, wenn er lebendig ist, zeigt auch seine ganze Atmosphäre eine bestimmte Dynamik, die ich unter Umständen auch mit den heutigen Instrumenten auf große Entfernung feststellen kann. Also wir sind heute noch nicht so weit, das sicher zu erkennen bei weiter entfernten Planeten. Also mit weiter entfernt meine ich außerhalb unseres Sonnensystems. Man hat ja schon eine ganze Menge extraterrestrischer oder extrasolarer Planeten entdeckt, also in Sternensystemen, die doch weiter von uns entfernt sind. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen geschildert. Die Teleskope, namentlich auch die Weltraumteleskope, die also nicht durch die Atmosphäre gestört sind, können sehr tief hineindringen, sehr hohe Auflösung bringen. Und dann zeigen sich Planeten, die natürlich viel zu schwach sind, um hier eigentlich gesehen zu werden. Aber wenn sie sich vor ihre Sonne schieben, dann verdunkeln sie diese Sonne. Und wenn es nur ein bisserl ist. Und dieses bisserl kann man heute messen. Das ist eine der Methoden. Natürlich muss der Planet dann gerade so in Blickrichtung vor der Sonne vorbei wandern. Wenn er irgendwie anders wandert, hat man halt ein Pech gehabt. Diese Planeten kann man nicht so leicht entdecken. Aber gerade durch die Verfinsterung der Sonne, durch die leise Verfinsterung, vorbeiziehen, die kann man heute so präzise feststellen, dass man die Größe des Planeten, die Masse des Planeten abschätzen kann. Also in den ersten Zeiten hat man nur Riesenplaneten entdeckt, die so groß sind wie unser Jupiter, der um ein Vielfaches größer ist als die Erde, der fast selber zu einer Sonne geworden wäre. Im Übrigen, die meisten Sternensysteme, die man da draußen sieht, sind Mehrfachsternsysteme. Das heißt, sie haben nicht eine Sonne im Zentrum, sondern zwei oder sogar drei Sonnen. Und dann kreisen Planeten herum. Also es ist eigentlich fast eine Ausnahme, dass nur eine Sonne in der Mitte steht. Also das sieht man aber auch, wie reichhaltig die Welt da draußen ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, bis wie hoch das heute geht. Ich glaube, man hat schon vierfach Sonnensysteme auch entdeckt, also wo vier Sonnen sind. Unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Leuchtkraft. Und trotzdem ist es möglich, dass dort Planeten stabile Bahnen beschreiben. Also hochkomplexe Systeme sind das, die man eigentlich gar nicht berechnen kann mathematisch. Weil ganz exakt berechnen kann man nur zwei Körpersysteme. Also das heißt, eine Sonne, ein Planet, der da umkreist. Da darf schon kein Mond dabei sein, nix. Und von Asteroiden oder sonstigem Zeug, was da herumfliegt, da wird man schon gar nicht. Also ansonsten gibt es nur Näherungslösungen. Ist also wirklich sehr, sehr kompliziert. Da sieht man, dass man mit der Mathematik an die Grenzen kommt. Aber jedenfalls, wenn wir etwas gelernt haben im vergangenen Jahrhundert und jetzt ganz besonders in diesem Jahrhundert, ist zu sehen, wie reichhaltig die Welt da draußen ist, wie groß sie ist und wie viele einzigartige Welten es da draußen geben muss. Auch wenn wir sie noch nicht im Detail kennen, man wird sicher noch mehr Details erforschen können mit der Zeit. Und das ist zunächst einmal etwas, wozu wir wirklich die ganz normale, sagen wir jetzt ruhig materialistisch, sinnlich oder messtechnisch orientierte Wissenschaft brauchen. Und das ist was Gutes. Es lehrt uns eigentlich, ja, zu sehen, erst so richtig zu sehen, wie schön, wie groß, wie vielfältig der ganze Kosmos ist. Und jede einzelne dieser Welten ist mit Sicherheit ganz einzigartig. Nichts wird sich da drinnen genau wiederholen. Ja, man kann bestimmte Sterntypen, bestimmte Planetentypen findet man ähnlich schon immer wieder, aber im Detail ist es mit Sicherheit alles einzigartig. Also die Welt ist ganz, ganz reich da draußen und alle diese Welten sind mit Wesen bevölkert, womit ich nicht sage, dass das jetzt unbedingt Wesen sein müssen, die wie wir in einem Körper herumlaufen. Aber jede Sonne, jeder Stern da draußen, den wir am Himmel sehen, und mit den modernen Teleskopen sehen wir verdammt viele Sterne, ich kann es euch jetzt gar nicht sagen, es sind Billiarden auf jeden Fall, also riesige Zahlen. Weil allein in unserer Milchstraße, also das ist das größere Sternensystem, dem wir mit unserer Sonne angehören. Das hat so einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Also das Licht braucht 100.000 Jahre, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Aber das ist eine von, weiß ich nicht, Quadrilliarden, glaube ich sogar, Galaxien, die es da draußen gibt, Sternensysteme, die so sind, und alle die haben auch so annähernd die Anzahl von Sternen. Und das ist nur der Bereich des sichtbaren Universums, weil wir sehen nur das, von wo das Licht schon zu uns gekommen ist. Das Licht braucht nämlich, obwohl es so rasend schnell ist, aber es braucht doch eine Zeit, um zu uns zu kommen. Und es gibt Bereiche des Weltalls, die so weit weg sind, dass das Licht niemals mehr zu uns kommen wird. Das heißt, und der Kosmos dehnt sich noch dazu aus. Also ist er noch immer in ständiger Entwicklung begriffen und er dehnt sich aus, sogar beschleunigt aus. ist ganz interessant. Es gibt ja heute in der Naturwissenschaft die sogenannte Urknalltheorie. Ja, was heißt das, der Urknall? Im Grunde heißt es auch nichts anderes, dass so eine große Blase entsteht, ein großer Raum sich aufbläht, in dem sich was tut. Sagen wir es einmal so. Die Physik, die Astrophysik, die Astronomen, Astrophysiker und so weiter können natürlich nicht sagen, warum das passiert. Sie können es aber ziemlich gut durch ihre Messdaten verfolgen, bis auf winzigste Sekundenbruchteile, bevor dieser Knall passiert, also nachdem dieser Knall passiert ist. Also die, weiß ich jetzt nicht auswendig, auf wie vielen Stellen genau, aber es sind also Bruchteile von Sekunden. Wirklich. Und das zeigt sich aber darin, dass das Weltall heute noch in Ausdehnung ist, als Folge dieses Urknalls. Aber das Überraschende ist, dass man, jetzt könnte man sich denken, ja gut, es dehnt sich aus, na irgendwann wird das sich einbremsen, irgendwann. Schon allein durch die Schwerkraft, durch die Masse der Planeten, der Sonnen, der Sterne, die da sind, müsste das doch irgendwann sich einbremsen. Ja, aber das Gegenteil ist interessanterweise der Fall. Wie man heute aus den Daten ablesen kann, dehnt sich seit 5 Milliarden Jahren das Weltall schneller wieder aus. Also es hat sich am Anfang ganz schnell ausgedehnt. Innerhalb einer kurzen Zeit hat es einen sehr, sehr großen Radius schon eingenommen. Dann ist es gemütlicher gegangen. Das war im Übrigen dann die Zeit, wo die ersten Sterne entstanden sind. Dann hat es wirklich sehr stark eingebremst. Die Expansion ging aber weiter. Und plötzlich beginnt eine neue Beschleunigungsphase. Man rätselt heute herum, was das alles ist. Man spricht von der dunklen Energie, die die Triebkraft davon ist. Dunkel heißt es vor allem deswegen, weil man sie nicht sieht, nicht einmal mit den Messgeräten erfassen kann. Man nimmt sie nur rein hypothetisch an, um sich zu erklären, dass da diese ganze Geschichte passiert. Also ist sicher vieles noch spekulativ, aber der Vorteil, also dieser oder die Tugend der modernen Naturwissenschaften ist, dass sie aber wirklich trotzdem versucht, auf Fakten zu bauen und nicht einfach ins Blaue hinein zu spekuliert und immer versucht, durch Beobachtungen zu schauen, stimmen diese Beobachtungen mit den Theorien überein. Wir haben eben als Menschen überhaupt zwei Zugänge zur Welt. Das ist so ganz wichtig. Das eine sind die Sinne oder ihre Verlängerung durch Fernrohre, Mikroskope, Messinstrumente, also künstliche Sinnesorgane sozusagen, wenn man will. Dadurch können wir heute im UV-Bereich wahrnehmen oder aufnehmen Bilder oder genauso im Röntgenstrahlbereich, denn die Röntgenstrahlen sind auch etwas Lichtartiges, nur viel, viel energiereicher, viel, viel durchdringender. Und wir können heute das Weltall auch im Röntgenlicht sehen. Unter Anführungszeichen. Und da zeigen sich ganz interessante Strukturen, die man wieder im Lichtbereich nicht sieht. Also eine ganz reiche Welt, die da entstanden ist. Und wir können ihre stoffliche Zusammensetzung sehr gut verfolgen, eben durch diese genannte Spektralanalyse, über die wir schon die letzten Male gesprochen haben und wovon Rudolf Steiner sagt, es geht zurück auf eine Aussage von Christian Rosenkreuz, also Aussage, wahrscheinlich gar nicht jetzt im persönlichen Gespräch, sondern als geistige Übermittlung, dass wenn drei Dinge durch die Wissenschaft entdeckt werden, dann muss das, was vorher Geheimwissenschaft war, Schritt für Schritt an die Öffentlichkeit gebracht werden. Denn dann kann beginnen und muss oder soll beginnen die fruchtbare Zusammenarbeit letztlich dieser beiden Bereiche. Also das heißt, man darf nicht denken, aha, jetzt kommt die Geisteswissenschaft, na, die wird es den Materialisten zeigen, wir widerlegen euch hinten und vorn. Um das geht es überhaupt nicht. Die Materialisten haben auf ihre Art Recht. Sie haben ein beschränktes Blickfeld, aber Auch das Blickfeld des Geistesforschers ist so gesehen beschränkt, weil um die physische Seite des Ganzen, die materielle Seite zu sehen, bleibt auch dem Hellseher nichts anderes übrig, als sich der Teleskope, Mikroskope oder sonstiger Instrumente zu bedienen. Und wir Menschen sind darauf angelegt, von zwei Seiten eben die Erkenntnis zu bekommen. Und dann, erst indem wir diese beiden Hälften zusammenführen, kommen wir zur eigentlichen Wirklichkeit. Und sonst bleibt es immer im Unbestimmten irgendwo schweben, im Unsicheren schweben. Und daher, wenn jetzt die Naturwissenschaft in gewisser Weise der Vorreiter ist, die sinnliche Seite oder die messbare, die äußere, räumlich, zeitlich fassbare Seite zu erforschen, dann brauchen wir, um mit diesen Funden, diesen wirklich wunderbaren Funden, die die Naturwissenschaft macht, um mit denen aber überhaupt sinnvoll etwas anfangen zu können, brauchen wir die andere Seite, die geistige, die dazugehört. Dann erst erkennen wir nämlich, was das Ganze wirklich bedeutet im großen Weltzusammenhang. Und dann werden wir mit vielen dieser Dinge, die jetzt auf dem Weg dorthin, um eben die Teleskope, die Mikroskope und weiß Gott was alles zu bauen, wird ja unheimlich viel Technologie entwickelt. Wenn ich denke, heute, also auch um den Kosmos zu verstehen, muss man heute wissen, wie funktioniert's bis ins kleinste Atom hinein, bis in die Elementarteilchen hinein, wie ist die Materie zusammengesetzt, wie tritt sie in Wechselwirkung. Ohne dem kann ich mir den Kosmos draußen rein naturwissenschaftlich nicht erklären. Und das ist gerade heute die große Krux, eh schon seit Jahrzehnten fast, kann man sagen, wie bringe ich zusammen das Verständnis des Kleinsten, also der atomaren oder subatomaren Dimension, mit dem Verständnis des Größten, des ganzen Kosmos letztlich. Und da gibt es heute eben die zwei großen Theorien unserer Zeit in der Physik. Das eine ist die Relativitätstheorie von Einstein, die im Grunde sehr präzise Vorhersagen macht über die großen Dimensionen des Kosmos, wie sich der strukturiert, was da passiert. Er hat so viele Dinge vorhergesagt dadurch, die dann später entdeckt wurden. Und Rudolf Steiner war nie sehr glücklich mit der Relativitätstheorie. Er hat sie nämlich auch in gewisser Beziehung relativiert. Aber er hat auch gesagt, ja, für die äußere Betrachtung wird man nicht umhin können, das anzunehmen, auf das einzugehen. Und eine dieser Dinge ist eben zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, ist eine Konstante, unabhängig davon, wie schnell sich die Lichtquelle bewegt. Also das heißt, das Licht bewegt sich mit etwa 300.000 Kilometer pro Stunde. Pro Sekunde, pro Sekunde, pro Sekunde. Nicht Stunde, das wäre für Flugzeug oder für Rakete schon sehr schnell. Aber nein, das Licht ist viel schneller. 300.000 Kilometer pro Sekunde ungefähr. Ein bisschen knapp weniger ist es. Also das ist so lang, dass das Licht also vom Mond zu uns ungefähr eine Sekunde braucht. Von der Sonne braucht es schon 8 Minuten. Und vom nächsten Stern, also Proxima Centauri ist das, das ist der uns nächstgelegene Stern, der ist knapp über 4 Lichtjahre entfernt. Lichtjahre heißt, dass das Licht eben knapp über 4 Jahre braucht, um überhaupt zu uns herzukommen. Also wenn aus irgendeinem Grund der Stern plötzlich verschwinden sollte, wir sehen es hier mit sinnlichen Augen erst nach 4 Jahren. Und die weiter entfernten Sterne, da schauen wir weit, weit in die Vergangenheit. Also wenn wir in den Sternenhimmel schauen, schauen wir eigentlich in die Geschichte des Kosmos hinein, immer tiefer hinein. Je weiter wir blicken, desto mehr blicken wir in die Vergangenheit. Was sich gegenwärtig dort tut, können wir auf sinnlichem Wege jedenfalls gar nicht erfassen. Ja, also das sind große Entdeckungen, aber es sind Einseitigkeiten. Wie gesagt, um diese ganzen Messungen, die dazu notwendig sind, auch um diese Aufnahmen zu machen, die ganze Technik, hat natürlich vieles, vieles an Nebenprodukten hervorgebracht, die, ja, die wir heute in abgespeckter Version auch verwenden im Alltag, die aber natürlich auch die Kriegstechnik vorangetrieben haben. Deswegen werden diese Forschungszentren auch sehr gerne also vom Staat finanziert. Die Staaten heute halt, es leisten können, weil da viel für militärische Dinge letztlich entwickelt wird, was man eins zu eins dort auch brauchen kann. Ist also alles eine sehr zweischneidige Sache. Das Internet zum Beispiel, das wir heute haben, wurde entwickelt im Kernforschungszentrum CERN. Einfach als internes Kommunikationsprotokoll, dass man mit den ganzen Kollegen, die aber dann doch auch weltweit irgendwo sitzen, in Kommunikation treten können. Heute hat das Internet die Welt erobert und wir unterhalten uns auch auf diesem Wege. Ja, zweischneidig, alles zweischneidig. Man kann es missbrauchen oder für was Gutes gebrauchen. Es ist beides möglich. Dazu, damit man wirklich beide Seiten realisieren kann, muss man eben die geistige Seite und die sinnlich-materialistische Seite zusammenschauen. Von der Materie haben wir ja eh schon gesprochen, eigentlich, so wie man sie sich vorstellt, gibt es gar nicht. Wenn ich immer tiefer ins Atom hineinbohre und in die Elementarteilchen, komme ich schließlich ja auf nichts. Auf einen Punkt, auf reine Kräfte, die dort tätig sind. Aber nichts, was sich irgendwie materiell fassen ließe. Ja, weil wirkliche Elementarteilchen sind per Definition punktförmig. Und das beweisen mittlerweile auch die Messungen mit hoher Genauigkeit, dass eben die wirklich elementaren Teilchen, die zwar durch ihre Wirkungen in Erscheinung treten, dass sie aber keine irgendwie geartete innere Struktur haben. Sind einfach Wirkungen, die an bestimmten Stellen des Raumes in Erscheinung treten, die ihre Spuren zurücklassen, aber Dinge, also so wie man sie Materie halt gemeinhin vorstellt, was irgendwas, was ich in die Hand nehmen kann, oder zumindest wenigstens, wenn es flüssig ist, in ein Häferl füllen kann, oder wenn es gasförmig ist, in einen Ballon einsperren kann. In dieser Form gibt es die Materie nicht. Und was uns als Materie erscheint, ist nur eine sehr komplexe Zusammenwirkung an all dieser Kräfte, dieser Abermilliarden Kraftpunkte, die da zusammenwirken. Und das heißt aber in Wahrheit, und das ist ja eben, wie ich schon letztens also unterstrichen habe, vielen Physikern durchaus bewusst, dass wenn ich in die Tiefen der Materie hineingehe, finde ich Geistiges in Wahrheit. Weil diese Kräfte sind ja auch nicht irgendwie tätig, sondern sie folgen ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Sie sind sogar mit hoher Präzision aufeinander abgestimmt. Das kann man durch die sogenannten Naturkonstanten wird das bestimmt. Die bestimmen also, wie die Kräfte in ihrem Verhältnis zueinander stehen. Und die sind mit so hoher Genauigkeit aufeinander abgestimmt, wenn das nicht wäre, wenn sie nur ich weiß nicht, an der 20. Stelle hinterm Komma irgendwo anders wären, wäre das Ganze, was uns als Materie erscheint, überhaupt nicht vorhanden. Dann würden solche Erscheinungen nicht möglich sein. Dann gäbe es zwar heute halt diese Kraftpünktchen irgendwo, aber sie würden sich nie zu komplexeren Gebilden zusammenfügen. Also es steckt trotzdem in dem Ganzen eine ungeheure Weisheit, die man aber heute gar nicht noch durchschaut, woher die kommt. Weil man kann zwar vieles vorherberechnen heute, oder zumindest in den groben Zügen vorherberechnen, aber die Naturkonstanten, die wunderbarerweise genauso zusammenpassen, dass wenn sie nur ein bisschen anders wären, es das alles nicht gäbe. Aber warum die gerade so sind, ist völlig rätselhaft. Niemand weiß es heute unter den Naturforschern. Also wenn man würfeln würde, ja, es käme eine Welt aus Kraftpunkten heraus und bei dem bliebe es auch. Also ein Kosmos, der im Grunde keine Entwicklungsmöglichkeit hätte. keine höheren Gestaltungen zuließe als Kraftpünktchen, die sich nicht miteinander verbinden können. Also da tritt eine ungeheure Weisheit an den Tag. Aber bitte nicht gleich wieder schließen. Ah, der liebe Gott hat das aber schon gescheit gemacht. Der hat schon einen tollen Plan entworfen da oben. So einfach ist die Sache auch nicht. Da würde man schon wieder die verbotene Abkürzung nehmen. Und diese verbotene Abkürzung, ich sage es jetzt bewusst so nicht zu nehmen, mahnen uns die Naturwissenschaftler. Wir sollen uns nicht als einen Weg ins Geistige erschleichen und etwas aus dem ja nicht wirklich wahrgenommenen, sondern eher spekulierten Geistigen heranzuziehen, um mir etwas zu erklären, was ich anders nicht erklären kann. Noch heute nicht erklären kann. Na, man muss in Wahrheit sehen, wohin uns die Naturwissenschaft heute führt, ist, dass sie uns erstens also die Komplexität der Welt zeigt, die da entstanden ist, die Weisheit, die darin waltet, und dass immer drängender die Frage wird, wo kommt denn diese Weisheit her? Und dann darf man aber eben nicht den Fehler machen, gut, dann am Anfang steht der liebe Gott, hat Hokuspokus gemacht, hat gesagt, so, ich weiß in meiner Allwissenheit, wie alles am besten zusammenpasst und da habt's die Welt, die funktioniert. Nein, diese Welt ist über viele Vorstufen entstanden, in Wahrheit. Es wird ja auch in der Astrophysik, in der Astronomie, gibt es alle möglichen Spekulationen, wie denn der Kosmos entstanden ist. Ist dieser Kosmos überhaupt der erste? Wird er ewig bestehen? Wird er vielleicht einmal wieder zugrunde gehen und wird dann ein neuer Kosmos entstehen? Gibt es verschiedenste Ansätze? Also im Moment geht man davon aus, gerade weil er sich beschleunigt, dass er sich bis in die Unendlichkeit ausdehnen wird. Aber was ist dann? Was ist dann? Also das ist die nächste Frage. Im Grunde, wenn er in die Unendlichkeit geht, löst er sich in nichts dann irgendwann auf. Und dann kommt, wie manche Physiker meinen, wieder ein neuer Anfang. Und der nimmt sogar die Früchte des alten Kosmos mit. Und hebt es aber auf eine höhere Stufe. Ist eines der Dinge, die Roger Penrose, das ist ein britischer Physiker, Mathematiker, ist heuer ausgezeichnet worden mit dem Nobelpreis für Physik, für seine Arbeiten. Ist schon hochbetagt, ist schon über 90, glaube ich. Aber immer noch fit, also ist immer noch, hält immer noch Vorträge und dergleichen. Und sein Lieblingsthema ist eben dieser Kosmos, der sich immer wieder zyklisch erneuert. Aber ohne weitere Spekulation auf irgendwas Göttliches zurückzublicken, schaut, was ist mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten denkbar und möglich? Und dort sind die Naturwissenschaften am gesündesten, wenn sie sich an das halten. Und die, wie soll ich sagen, die Geisteswissenschaften sind am gesündesten, wenn sie nicht jetzt irgendwelche Sachen aus den Naturwissenschaften in ihr Vokabular hineinschleusen. Und ich sage das ganz bewusst, weil heute geistert so viel herum mit Quantenheilung, weil die Quantentheorie ist halt eine große physikalische Theorie unserer Zeit und die ist ein bisschen mysteriös, weil viele Physiker selbst sagen, ja, die Quantentheorie kann man eigentlich nicht verstehen, man kann rechnen damit und die Experimente beweisen, dass die Rechnung stimmt, aber es ist eigentlich haarsträubend, wenn man sich die Vorstellungen macht, weil ein und dasselbe Atom zum Atom, sage ich jetzt, also Atome sind schon durchaus was Dinghaftes im Vergleich zu den Elementarteilchen. Aber ein und dasselbe Atom kann gleichzeitig an zwei Stellen sein. Das kann man experimentell heute nachweisen. Geht. Das Atom energiearmen Zustand ist an der einen Stelle und dasselbe, nicht ein zweites, sondern dasselbe Atom in einem Zustand, wo es durch Lichtbestrahlung zum Beispiel Energie aufgenommen hat, ist an einem anderen Ort daneben. Das kann man messen heute. Kann man machen. Und natürlich können die Teilchen einander durchdringen und was Gott was alles. Es können an einem Ort können tausende Atome sogar sein. Kann Zustände, Materie Zustände erzeugen, wo tausende Atome sich auf einem Ort überlagern. Also der Grundsatz, dort wo ein Körper ist, kann nicht gleichzeitig ein anderer Körper sein, gilt auf dieser Ebene der Quantenphysik nicht mehr. Und die Quantenphysik lässt, ja, wie soll ich sagen, was Einstein genannt hat, spukhafte Fernwirkungen zu. Zwei Teilchen, die einmal miteinander in Verbindung waren und sich trennen und seien sie Lichtjahre voneinander entfernt, wenn sich bei einem was ändert, indem es zum Beispiel mit Licht beleuchtet oder was, zeitgleich, untrennbar damit verbunden, ändert sich das andere auch. Egal wie groß die Distanz ist. Bedingung ist nur, dass sie einmal miteinander verbunden gewesen sein müssen. Dann sind sie sozusagen aneinander gekoppelt, egal über welche Entfernung. Mittlerweile kann man das auch experimentell, vielleicht noch nicht über Lichtjahre, da tut man es nur schwer, aber doch über Tausende von Kilometern. Und das funktioniert. Es funktioniert reproduzierbar, funktioniert das.
Verschränkung.
Bitte? Verschränkung, ja, das ist die Quantenverschränkung, ganz genau. Ist im Übrigen einer der Physiker, die heuer ausgezeichnet wurden mit dem Nobelpreis, war auch der Österreicher Anton Zeilinger, der genau mit diesen Quantenverschränkungen sehr viel zu tun hat. Und zwar ist vor allem als Experimentalphysiker, also der hat genau solche Experimente eben gemacht und macht sie noch weiterhin. Ich meine, viele seiner Leute, die er ausgebildet hat, machen das natürlich weiter. Er ist mir jetzt schon die Eminenz im Hintergrund natürlich, aber er ist einfach ein genialer Praktiker gewesen, auch um das wirklich in die Praxis umzusetzen. Und aus dem schöpft man die Ideen, dass jetzt in näherer Zukunft Quantencomputer gebaut werden, die auf dieser Verschränkung basieren, wie man Nachrichten fälschungssicher verschlüsseln kann und dergleichen. Also es hat alles praktisch, durchaus ganz praktische Anwendungen. Und das ist auf dem Weg. Ja, ich wollte euch einfach jetzt einmal durch ein paar Beispiele so zeigen, welche Tore uns auch die Naturwissenschaft, wenn sie ehrlich gemacht wird, und ehrlich heißt, ich schaue, was kann ich messen, was kann ich beobachten und was kann ich denken, um die Ordnung darin zu erkennen. Weil diese beiden Sachen zusammengehören. Wenn jemand behaupten würde, es gibt reine Fakten, dann täuscht er sich. Es gibt keine reinen Fakten. Zu einem Faktum, das heißt dass ich sagen kann, es ist so oder so, dazu muss ich das Denken einsetzen. Wir Menschen sind so kompliziert gebaut, aber nicht ohne Grund, dass uns eben die Erkenntnis von zwei Seiten zukommt. Die Sinnesdaten sind das eine und das andere ist das Denken, das dazukommt. Dass die Gesetzmäßigkeiten dessen erfasst, was in den Sinnesdaten drinnen ist. Und dadurch auch das Bild der Welt formt. Gegenstände, dass wir etwas als Gegenstand erleben. Ich mein Glaserl, von dem ich jetzt einen Schluck nehme. Ohne Denken würden wir es nicht als Gegenstand erleben. Und wir würden auch nicht die Geschicklichkeit im Übrigen entwickeln, es zu greifen. Also, dass uns das Glas gegenständlich wird, wirklich gegenständlich wird, dazu müssen wir diese zwei Seiten zusammenbringen. In unserem Bewusstsein. Und gerade durch diesen Akt des Zusammenbringens, wo wir beteiligt sein müssen, spüren wir uns als Ich. Das ist einer der Gründe, warum wir uns als Ich spüren. Wenn das alles fix und fertig wäre, wären wir völlig, völlig passiv an die Welt hingegeben. Aber wir müssen uns das erringen und wir können dabei jederzeit Fehler machen, weil wir können Gedanken bilden, die auf das gar nicht drauf passt. Und bei krassen Sachen fällt es uns auf, wenn wir Halluzinationen oder was haben und aus an sich richtigen Sinnesdaten ein völlig fantastisches Bild bauen. Ja, aber wenn wir in der Dunkelheit irgendwo einen Schatten sehen oder was, kann das sogar schon leicht passieren, dass man alles Mögliche fährt. Was ist denn da für eine gefährliche Gestalt? Gar nicht, das ist einfach ein Baum, der sich ein bisschen bewegt hat. Aber ich erkenne ihn nicht. Aber meine Fantasie formt ein fantastisches Bild. Das lässt sich aber leicht bis zur Halluzination steigern. Also, es ist das Ganze eine wunderbare Übung, wach und bewusst im Erleben der Welt dabei zu sein. Wären wir das nicht, dann würde die Welt für uns ständig ihre Gestalt ändern und wir könnten sie nicht fassen, wir könnten sie nicht eigentlich gegenständlich fassen, obwohl wir uns vielleicht sogar in ihr geschickt bewegen könnten, weil bekannterweise muss der Mensch nicht einmal wach sein, um sich geschickt zu bewegen. Schlaf, das Prinzip des Schlafwandlers. Man sagt ja sogar, der bewegt sich mit schlafwandlerischer Sicherheit. Tatsächlich, weiß jeder gute Sportler, weiß nicht, Tennisspieler oder sonst was, wenn er nachdenken muss, wie es angeht, dann ist er sicher der Zweite. Es muss einfach passieren. Das heißt, er kann es, ohne zu wissen, wie er es eigentlich macht. Ja, er hat es trainiert lange, natürlich. Es muss der Bewegungsorganismus vertraut geworden sein. Aber wenn ich nur einen Moment nachdenke, bin ich genau die Hundertstel oder Zehntelsekunde zu spät und verpasse den Ball oder sonst etwas. Also, wir sind eigentlich unheimlich geschickt in den Bewegungen durch die Übung. Bei den Tieren ist es teilweise instinktiv angeboren, da haben sie auch diese Sicherheit drin, teilweise lernen sie es, also bei den höheren Tieren ist vieles instinktiv angeboren, aber ein Teil wird auch erlernt. Und sie müssen eben üben und trainieren, genauso wie wir, und irgendwann können sie es, aber auch ähnlich wie bei Menschen, ohne uns der Details bewusst zu sein. Ich meine, wie wir etwas greifen. Manche Menschen sind geschickt mit den Fingern, andere weniger. Wenn er das bewusst machen müsste, so feine Arbeiten oder was, das würde nie funktionieren. Er muss eigentlich sich darauf verlassen können, dass meine Hände das können. Die Hände sind eigentlich weiser als der da oben. Wir durchschauen das nicht. Die Robotiktechniker heute wissen das auch genau, es ist unheimlich schwer, die Bewegungen einer Hand mit einer künstlichen Hand zu simulieren, die Steuerung dafür zu entwickeln. Ich meine, ein Roboter oder ein Computer oder sowas können halt Rechenaufgaben wunderbar lösen, sogar Formeln umformen, viel besser als die meisten Mathematiker. Und sehr bald werden es alle Mathematiker übertreffen damit, das ist gar keine Frage, das geht. Aber ein Handtuch zusammenlegen, fein säuberlich, kann ein Roboterarm nicht. Das schafft er nicht. Das schafft er einfach nicht. Das geht dann nur mit allen möglichen Tricks. Oder sich in einer Vielzahl von Gegenständen zu orientieren, wenn das Glas alleine am Tisch steht, okay, dann wird das irgendwie schaffen, das mit einem Griff zu erfassen, hoffentlich nicht zu fest zuzudrücken und dann kann er es nehmen. Wenn da sieben verschiedene Gläser stehen und er soll ein bestimmtes rausholen, dann ist er völlig überfordert. Funktioniert nicht. Weil in Wahrheit die Weisheit, die in unserem Bewegungsorganismus drinnen ist, in unserer Willenstätigkeit drin ist, in Wahrheit viel, viel größer ist als die, die wir da oben haben. Und die Weisheit, die wir da oben haben, ist im Grunde nämlich nur ein schwacher, blasser Abglanz der Weisheit, die wir in unserer körperlichen Tätigkeit zum Beispiel drinnen haben. Ich habe das schon erzählt, die Mathematik, warum wir Mathematik können, ist, weil uns ein bisschen was von unserer eigenen Knochenmechanik ins Bewusstsein kommt. Wir geometrisieren und rechnen ununterbrochen, indem wir unsere Arme, unsere Finger, das alles bewegen, tasten, damit da ist überall Geometrie und Mathematik drinnen in Wahrheit. Gerade im Knochengerüst, das dahinter steckt und die ganzen Gelenke, die da tätig sind. Aber natürlich ist das nur die Spitze des Eisberges. Da gehören jetzt die ganzen Sehnen dazu, die sich dehnen oder verkürzen und dergleichen und das im richtigen Rhythmus machen müssen. Hochkompliziert in Wahrheit. Und dass Leute wie, weiß ich nicht, der große Newton oder was, die Mechanik begründen konnten als physikalische Wissenschaft, das heißt nicht nur aus dem praktischen Können heraus, sondern es auch gedanklich zu fassen, heißt, dass er sich diese Tätigkeit, die wir alle Menschen ausführen, etwas mehr ins Bewusstsein bringen konnte. Das macht unser Bewusstseinsseelenzeitalter unter anderem aus, dass wir das können. Und immer mehr können. Ansätze dazu gibt es natürlich schon in der griechischen Zeit. Weil man darf auch nicht denken, dass in den Kulturepochen, also jetzt, dass man so ganz streng sagen kann, aha, ja, wie war denn das? Ägyptische Zeit, Empfindungsseele. Dann kommt die griechisch-lateinische Zeit, Verstandesseele. Und jetzt kommt unsere Zeit, Bewusstseinsseele. Und am Jahresübergang zu Silvester, weiß ich nicht, des Jahres 14, 13, wenn jetzt der Übergang zum Bewusstseinsseelenzeitalter, schlagartig erwacht die Bewusstseinsseele. Zack, bing, das Lamperl geht auf. So ist es natürlich nicht. Es kündigt sich viel, viel früher an. Es geht sogar in den Anfängen zurück bis weit in die atlantische Zeit. Ist schon was vorhanden davon. Sonst wären die ersten Menschen völlig bewusstlos im Grunde gewesen, also völlig ohne Selbstbewusstsein gewesen. Und sie waren es nicht ganz. Es war mehr Kollektivbewusstsein, ist schon richtig, aber das sind alles Entwicklungen, die aber dann eben in einem bestimmten Zeitalter zu ihrem Höhepunkt kommen. Wir sind jetzt in der Gegenwart mit unserem Bewusstseinsseelenzeitalter ja im Grunde noch am Nachbereiten der griechisch-lateinischen Zeit. Und das merkt man ganz deutlich. Es ist heute die Verstandestätigkeit das Werkzeug schlechthin, ist aber eigentlich das Ergebnis der griechisch-lateinischen Zeit. Also das heißt, unser moderner Intellekt, den wir haben, ist im Wesentlichen die Blüte der griechisch-lateinischen Zeit, aber noch nicht die wirkliche Vorschau auf das, was dann in unserer eigentlichen Bewusstseinsseelenzeit kommen wird. Und bei manchen halt schon mehr und bei manchen weniger da ist. Aber im Großen und Ganzen sich erst im Untergrund ankündigt. Kein Wunder, dass heute eines der großen Rätsel der Gehirnforschung zum Beispiel ist, die ja denkt, okay, das Denken hat was mit dem Gehirn zu tun. Also das Gehirn macht die Gedanken, so denkt man sich's ja. Dann kann man sogar wirklich nachweisen, ja, da gibt's also die Nervennetze, die sind, ich kann das sogar künstlich nachbauen, künstliche neuronale Netze bauen und damit künstliche Intelligenz machen. Ja, erreicht man damit natürlich noch lange nicht das Niveau des Menschen, aber einiges immerhin geht. Und wo es geht, funktioniert es meistens sehr schnell besser, als es der Mensch kann. Ist auch ganz interessant. Da braucht man nur schauen, also wie sie verbessert haben mittlerweile die Übersetzungsprogramme. Sie machen heute elegante, verständliche Übersetzungen. Wie weit sie künstlerisch sind, ist ein anderes Kapitel, aber sie sind trotzdem elegant. Nicht nur einfach so, dass man mit Mühe und Not es versteht, wenn es ein gutes gutes Programm ist, das mit guten Texten geschult wurde, nämlich die künstliche Intelligenz wird auch trainiert mit Lernmaterialien. Und wenn sie gut trainiert wird, dann kann sie das. Nur was hat sie nicht? Keinen Funken Bewusstsein. Sie verbindet mit den Texten nichts, sie empfindet nichts, sie versteht nichts davon in Wahrheit, sie versteht gar nichts. Sie kann nur die eine Sprache, den Text in der einen Sprache als Eingabe haben und den Text in der anderen Sprache ausspucken. Und das passt. Für unser Bewusstsein können wir sagen, ja, ist eigentlich keine schlechte Übersetzung. Ja, sie kann sogar selbstständig Texte entwerfen im Stil dieses oder jenes Autors. Wenn sie trainiert wurde mit den Texten eines Autors, kennt sie eigentlich nicht, weil bewusst ist es ja nicht, aber sie kann den Stil dieses Autors mit auch ganz anderen Inhalten reproduzieren. Geht. Heute in den Zeitungen, die Dutzend Nachrichten, die drinnen stehen, werden heute alle von künstlicher Intelligenz geschrieben. Kümmert sich kein Journalist mehr darum. Ja, wird alles, die Kurznachrichten, die Berichte, was ist geschehen am Wochenende, das, das, das. Also nicht jetzt, wo irgendein gescheiter Kommentar dazu ist, aber einfach Sachberichte zu dem, was passiert ist, schreibt künstliche Intelligenz. Seit Jahren bereits. Seit Jahren. Ist selbstverständlich. Ja, Börsenberichte und solche Dinge, alles das wird offensichtlich auch gar nicht mehr sehr viel kontrolliert von den Redakteuren, weil man sieht dann manchmal hier und da sind dann doch Fehler drinnen. Aber das sind wahrscheinlich gerade die Menschen, die es reingemacht haben. Dazu sagen Schreibfehler so typische. Das passiert nämlich der künstlichen Intelligenz nicht. Die ist, wenn sie einmal funktioniert, ist sie dann meistens perfekter als der Mensch. Das ist dann ja, fast das Zeichen der Unmenschlichkeit drin. Oder nicht, sagen wir es vorsichtiger, Nichtmenschlichkeit, die da drinnen ist. Weil der Mensch ist wirklich sich entwickelndes, schöpferisches Wesen macht genau das, Fehler, 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 an denen er lernt, indem er sich dieser Fehler bewusst wird. Also interessanterweise, Bewusstsein hat auch was damit zu tun, Fehler zu machen. Oft bittere Fehler. Ich meine, in der Frühzeit der Menschheit hat man das vielleicht oft mit dem Leben bezahlt oder mit doch schweren Verletzungen und dergleichen bezahlt. Und daraus hat man es aber gelernt. Ja. Das war also das, der eine Punkt. Die Spektralanalyse, von der Christian Rosenkreuz gesprochen hat, ist eine der Bedingungen, dass man dann mit der Geisteswissenschaft an die Öffentlichkeit gehen muss. Das zweite ist die materielle oder materialistische Evolutionslehre. Und die Evolutionslehre, also im Anschluss an Goethe, Darwin, Haeckel und dergleichen und was sonst noch alles gekommen ist, ist ja eine der ganz großen Neuerungen, die wirklich in unserer Zeit passiert sind, im Bewusstseinsseelenzeitalter, der ganz großen Neuerungen, die im Grunde ein ganz anderes Bild der Welt entwerfen, als es bis dahin, also bis zum Ende des Mittelalters üblich war. Und das hat ganz, ganz große Auswirkungen darauf, wie wir die Welt überhaupt sehen. Und nicht ohne Grund war Rudolf Steiner ein feuriger Vertreter der Evolutionslehre. Er hat zwar bedauert die Einseitigkeit, dass sie nur rein materialistisch gesehen ist, aber als solches hat er sie begrüßt. Und zwar begrüßt auch mit dem Hintergrund, über den wir ja auch schon öfter gesprochen haben, dass dass eine Welt, in der Gott alles von oben regelt. Das heißt, die geistige Welt führt uns auf jedem Schritt und in jeder Bewegung, in höchster Weisheit natürlich und höchster Liebe, klar, aber doch mit einer Allmacht, der wir uns nicht entziehen können, dann ist in dieser Welt die Freiheit nicht möglich. Und noch bevor Rudolf Steiner mit der Anthroposophie an die Öffentlichkeit getreten ist, hat er nicht umsonst seine Philosophie der Freiheit geschrieben. Und das ist nicht nur das Bekenntnis, sondern auch eine philosophische Hinführung dazu, den Menschen als freies, selbstverantwortliches Wesen zu erkennen, dass das das eigentliche Wesensmerkmal des Menschen ist. Und in Wahrheit ist das etwas, was mit dem ganzen Denken, Empfinden, mit der ganzen Lehre, die aus der Vergangenheit gekommen ist, der religiösen Lehre, die aus der Vergangenheit gekommen ist, nicht kompatibel. Nicht wahr? Das große Ideal in der griechisch-lateinischen Zeit war das Göttliche, wie immer man es nennen wollte, das höchste Geistige, ist ewig und unveränderlich. Entwickeln, verändern, das ist nur für die niederen Bereiche irgendwas, aber das eigentlich Göttliche oben ändert sich nicht. Gott ist so vollkommen, ja, mehr als vollkommen geht ja sozusagen nicht. Man könnte jetzt sagen, schon das wäre dann eine Unvollkommenheit, wenn sich das nicht mehr entwickeln kann. Ist jetzt eine Spitzfindigkeit, aber der große Umschwung ist der, dass Rudolf Steiner diese Entwicklungslehre versteht, aufgreift, sich einsetzt dafür und sagt, gut, aber jetzt bleiben wir nicht beim Materialismus stehen, sondern wir schauen, wie das in der geistigen Welt ausschaut und kommen dazu, die gesamte geistige Welt bis hinauf zum höchsten Göttlichen in Bewegung, in Entwicklung zu sehen. Und das hat er mit einer Konsequenz durchgezogen, die bis jetzt kein vergleichbares Beispiel wo gefunden hat. Es ist vorbereitet worden, natürlich durch das, was auch schon in der theosophischen Gesellschaft drinnen war. Da gibt es schon Ansätze dazu. Aber mit der Konsequenz, mit der Steiner selbst ein evolutionäres geistiges Weltbild entwirft, weil es eben da ist, aber entwirft in der Art, wie es den Menschen präsentiert, in diese Bilder kleidet, die die Menschen verstehen können. Weil er tiefer hineinsieht in die Wirklichkeit eben. Und dadurch entsteht ein evolutionäres Weltbild, das weit über unseren Erdenkosmos hinausreicht und eben bis zu dem oft schon zitierten alten Saturn zurückgeht, einer reinen Wärmewelt, wo er zeigt, wie Stufe für Stufe ja nicht nur die geistigen Gesetze entwickelt werden und sich durchaus verändern, auch weiterentwickeln, wie sich die Naturgesetze langsam entwickeln, wie eigentlich die Grundlage unserer heutigen Naturgesetze und damit auch der Naturkonstanten, die ich anfangs angesprochen habe und die, wenn sie nur ein bisschen an der 10. oder 20. Nachkommastelle anders wären, den ganzen Kosmos im Grunde zu einer sehr langweiligen Sache machen würden, weil es nur ein paar Kraftpunkte gäbe, die aber nichts im Grunde, nichts Konstruktives miteinander tun könnten. Dass das aber so ein Kosmos geworden ist, wie er heute ist und die Naturgesetze und Naturkonstanten gerade dazu passen, ist ein Ergebnis der alten Mondenentwicklung, die unserer Erdentwicklung vorangegangen ist. Darum nennt Rudolf Steiner den alten Mond auch den Kosmos der Weisheit. Weil dort die Weisheit überhaupt erst, die nämlich, die sich in allen Naturerscheinungen findet, in den Naturgesetzen findet, dort erst entwickelt wurde und erst ganz am Ende dieser Entwicklung überhaupt wirklich da war, in der Vollkommenheit, dass es dann möglich wurde, eine ganz neue Welt zu schaffen mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir jetzt haben drinnen. Also so eine Welt, wie wir sie jetzt haben, hätte es auf dem alten Mond noch nicht geben können. Dort ist alles viel, viel chaotischer, viel ungeordneter und vieles nicht möglich an Gestaltung, was jetzt während unseres Erdenkosmos möglich ist. Und noch viel mehr wird kommen in der Zukunft. Also, und mit der Entwicklung jeder dieser kosmischen Inkarnationen unserer Erde oder unseres Erdenkosmos, ja, entwickeln sich aber die ganzen geistigen Wesenheiten mit. Die ganzen Hierarchien, die diese Entwicklung lenken, leiten, entwickeln sich mit. Nicht nur die untersten, sondern alle. Alle bis hinauf. Und welche riesige Entwicklung ist darin, dass jetzt während der Erdentwicklung das höchste Göttliche, das Weltenwort, weil wenn man es oben betrachtet, ist das Göttliche eines. Nicht, weil das, wir können von der Trinität sprechen, wenn wir sehen, wie ihre Wirkung herunterkommt, dann offenbart sie sich in drei verschiedenen Weisen, als Vater, da offenbart sie sich eh nicht so wirklich, aber als Hintergrund von mir aus, als Sohnesprinzip und als Prinzip des Heiligen Geistes. Aber sie sind eins in Wahrheit. Sie sind eins. Und, aber was gehört dazu, dass dieses höchste Göttliche den Weg herunterfindet und sich in einem Menschenleib inkarniert? Das heißt, die Kraft, die unseren ganzen Kosmos gestaltet hat. Das ist das Weltenwort, der Christus. Drängt sich sozusagen in einen winzigen Menschenleib hinein. Und welche gewaltige Entwicklung musste überhaupt stattfinden in der Natur, dass ein Leib entstehen konnte, der diese unglaubliche Kraft, die da drinnen liegt, überhaupt aushält. Und auch nur deswegen aushalten kann, erstens, weil natürlich es ein ganz bestimmt zubereiteter Menschenleib ist. Na, das hängt mit der ganzen Weihnachtsgeschichte zusammen. Können wir ja vielleicht das nächste Mal noch wieder mal kurz vorbeiziehen lassen, will ich aber heute nicht gehen. Aber das ist das eine, wie wird da ein Menschenleib zubereitet? Aber wie muss auch dieses höchste Göttliche auf seinem Weg dann nach unten Schritt für Schritt auf seine Allmacht, auf seine gewaltige Macht und Kraft verzichten. Würde er das nicht machen, hätte er das nicht gemacht, hätte die Gottheit das nicht gemacht, dann wäre in einer Sekunde dieser Menschenleib zerfallen, zersprengt worden, zur Sonne geworden im Grunde. Ich meine, der Christus ist. Ja, er ist mehr als der große Sonnengeist. Schon der Abstieg zur Sonne ist ein riesiges Aufgeben von Macht, von Allmacht. Ich gebe die Macht über das meiste des Kosmos auf und beschränke mich auf dieses Sonnensystem. Das ist schon was Besonderes. Aber dann stellt euch nur wirklich das Bild vor, stellt euch diese riesengroße Sonne. Ich meine, wenn es am Himmel steht, schaut es nicht so groß aus, aber unsere Erde ist im Vergleich zu dieser Sonne ein kleines Punkterl. Man kann das sehen, also mit einem Fernrohr, mit Verdunkelungsglas kann man es sehen, zum Beispiel, wenn die Venus oder der Merkur vorbeizieht, manchmal ziehen die vorbei an der Sonne, dann gibt es so eine Verdunklung, wie man auch die fernen Planeten entdecken kann. Dann zieht er vorbei, ein sogenannter Venus- oder Merkur-Transit. Venus ist zwar ein bisschen kleiner als die Erde, aber doch von vergleichbarer Größe. Dann sieht man, was das für ein kleines Punkterl ist im Vergleich zu dieser riesigen Sonne. Und diese Sonne geladen voll Energie, von der unser ganzes Sonnensystem lebt. Das ist lebendige Energie. Unsere Erde braucht es, um hier das Leben zu entwickeln. Sonst wäre das nicht möglich. Es strömt also immer, wenn ich es jetzt rein naturwissenschaftlich sehe, strömt hochwertige Energie, hochwertiges Sonnenlicht, hochwertige Sonnenenergie auf die Erde herein, wird hier genützt, um das Leben in Schwung zu halten und wird als, ja, als relativ wertlose Abwärme an den Kosmos, an den an das Weltall zurückgegeben. Auch eine Form der Wärmeverschmutzung, die wir haben. Aber notwendig. Die physikalischen Gesetze, so wie sie sind, und sie sind eigentlich sehr weisheitsvoll geworden auf dem alten Mond, funktionieren so. Also mit dem Geistigen, das von der Sonne herunterströmt, strömt auch das mit, was wir äußerlich als Energie, als Lichtenergie, als Wärmeenergie bezeichnen können. Und ist dem hier aber auf Erden mehr als nur bloße Kraft, sondern ist in Wahrheit Gestaltungskraft, die hereinkommt. Und abgegeben wird eigentlich mehr oder minder tote Wärme an den Kosmos. Das ist das physikalische Bild, dem aber auch ein geistiges Bild entspricht, dem das geistige Bild entspricht, dass wir auch im Seelischen, gerade wir Menschen, ja unseren ganzen Seelenmüll ablagern in der Sphäre um die Erde und letztlich irgendwann ergreift es unser ganzes Sonnensystem. Und an uns liegt es, das irgendwann einmal aufzulösen. Naja, aber jedenfalls, wenn man sich vorstellt, also diese gewaltige Sonnenenergie mit der Kraft des Christus, der von der Sonne absteigt, der auf dem Weg zur Sonne schon den größten Teil seiner Macht abgegeben hat, wenn der jetzt aber trotzdem mit der ganzen Kraft der Sonne in einen Menschenleib hereinsteigen wollte, dann wird von dem Menschenleib nicht viel überbleiben. Das heißt, es könnte diese geistige Kraft nichts anderes bewirken, als diesen Leib sofort in einem Moment zu zersprengen im Grunde. Nichts anderes könnte passieren dabei. Er würde es nicht aushalten, dieser Leib. Also das heißt, Verzicht auf Allmacht. Rudolf Steiner sagt, auch Verzicht auf Allwissenheit. Ja, natürlich, wenn der Mensch die Freiheit entwickeln soll, dann kann der liebe Gott, der Christus, wie auch immer, die Trinität nicht im Vorhinein wissen, was der Mensch wirklich tun wird. Sonst wäre der Mensch gezwungen, dem Wissen, das der liebe Gott schon von vornherein hat, zu folgen. Bliebe nichts anderes übrig, weil in dem Moment, wo er ja dann doch anders handeln würde, dann hätte es eben Gott nicht vorhergesehen. Nein, er sieht es überhaupt nicht vorher. Er sieht nur das vorher, was an Gesetzmäßigkeit aus der Vergangenheit nachwirkt. Zum Beispiel auch durch unser Karma, das wir uns selbst bereitet haben und das notwendig macht, wenn wir uns gesund entwickeln wollen. Ich habe schon öfter davon gesprochen, die Widersacher werden immer mehr versuchen, uns vom karmischen Ausgleich abzuhalten, abzubringen davon, weil das ist der beste Weg, dass wir in ihr Reich hineingehen. Das heißt, es besteht die große Gefahr, dass zumindest ein Teil der Menschheit ihre karmische Schuld nicht abträgt. Nicht einmal das kann die Gottheit verhindern. Und auch nicht die ihr dienenden, wenn man so will, Wesenheiten der höheren Hierarchien. Also es wird immer mehr daher auch kommen, dass der Mensch aus bewusstem Entschluss sein Karma tilgen will, weil er nicht eben sich auf Dauer verbinden will mit dem Reich der Widersacher. Das ist ein Teil dessen, dass Christus mit seiner Verkörperung auf der Erde und mit dem Gang durch das Mysterium von Golgatha zum Herrn des Karma geworden ist. Und damit spielt sich der karmische Ausgleich anders ab als früher. Anders ab als früher, weil bis dahin war es eben einfach naja, man könnte sagen, durchaus aber wohlmeinende Maßnahme, die dem Menschen verordnet wurde, damit er lernt, seine Fehler zu überwinden. Das Teuflische der Widersacher ist heute, dass sie uns ermöglichen können, diesen Ausgleich nicht anzustreben und mit unseren Fehlern weiter unseren Weg zu gehen. Noch Luzifers Bestreben durchaus einen Weg in ein geistiges hinein, aber allerdings mit all diesen Fehlern, es ist halt dann die luziferische Welt, in die wir hineingehen, die ja durchaus sehr weise ist, weil wenn man sagt, ja, der liebe Gott hat verzichtet auf seine Allmacht, und auf seine Allwissenheit. Wem hat er einen Teil dieses Wissens, dieser Weisheit überlassen? Den luziferischen Kräften. Die sind sehr weise. Aber sie wenden diese Weisheit also in einem, naja, ganz auf sich selbst bezogenen, also sprich egoistischen Sinn an und wollen den Menschen hineinziehen in dieses Reich, sodass er auch so werde. Und ihnen dient dann. Und wo ist die Allmacht verblieben? Der Teil der Macht, den die Gottheit aufgegeben hat? Im Ahrimanischen Reich, im weitesten Sinne Ahrimanischen Reich. Was die Gottheit, die Vatergottheit, der Christus behalten hat, in voller Stärke ist die Liebe. Denn was zeichnet die Gottheit aus? War immer auch in der Theologie ist es bekannt. Also Allwissenheit, also Allmacht, Allwissenheit und Allliebe. Das sind die drei großen Fähigkeiten, über die die Gottheit verfügt. Also diese unerschöpfliche Liebe. Und genau das ist aber bei der Gottheit geblieben. Und indem wir uns mit dem Christus verbinden, haben wir Teil an dieser Liebe. Und teilhaben an dieser Liebe heißt, selbst diese Liebe entfalten können, selbst auf ganz individuelle Weise. Das ist das, was uns ausmacht. Und das Liebe entfalten, was heißt Liebe entfalten? Liebe entfalten ist viel, viel mehr. Ne, ich hab dich lieb. Ei, ei. Das ist nett, natürlich, soll ja alles sein. Aber wirkliche Liebe ist schöpferische, lebensspendende Kraft. Lebensspendende, lebenserhaltende, heilende Kraft. Und darum nennt man ja den Christus den Heiland, weil er gerade dieses Liebesprinzip, dieses Lebensprinzip eben hier wirklich in die Erdenwelt heruntergetragen hat. Und jedem Menschen ermöglicht, diese Kraft in sich zu entfalten. Aber dazu musste der Christus selbst Mensch werden. Die Erfahrungen eines Menschen durchmachen. Den Verzicht leisten auf die Allmacht, Verzicht leisten auf die Allwissenheit, aber voll diese Kraft der Liebe zu entwickeln. Diese heilende Kraft der Liebe, diese zeugende Kraft der Liebe, wenn man so will, diese schöpferische Kraft der Liebe. Das ist alles das Gleiche. Liebe ist sich verschenken können. Das ist das, was in dem Wochenspruch, den wir heute gehabt haben, auch drinnen ist. Zu opfern dich durch mich. Und das Großartige dieses Opfers ist ja, man wird dadurch nicht weniger, sondern mehr. Man wird reicher in seiner Kraft, die Liebe zu entfalten, sich zu verschenken. Und man kommt, und zwar in ganz individueller Form. Natürlich. Und dieser Prozess, wie soll ich sagen, hat seinen Gipfelpunkt einmal ja das dadurch bekommen, dass eben der Christus auf Erden sich verkörpert hat, dass er in einen Menschen abgestiegen ist, dass er in die Unterwelt abgestiegen ist, bis in die tiefsten Tiefen hinunter, wenn man dieses Bild gebrauchen will. Das heißt, ganz sich eingelassen hat auf die Welt der Widersacher, die bis dato der regulären geistigen Welt völlig verborgen war. Ich habe das in vielen Vorträgen schon ganz deutlich gesagt. Der Witz, also namentlich der ahrimanischen Welt, beim luziferischen ist noch ein bisschen anders, aber namentlich bei der ahrimanischen, asurischen Welt und so weiter, ist, dass die Gottheit keinen Einblick hat. Der Verlust auf die Allmacht hat schon damit begonnen, den Widersachern dieses Feld zu überlassen. Und keinen Einfluss mehr nehmen zu können darauf, und auch keine Kenntnis davon zu erlangen, was da drinnen sich abspielt in diesem Widersacherreich. Da haben wir noch als Menschen mehr Ahnung, weil wir dauernd in Konfrontation mit diesen Wesenheiten sind. Aber die Gottheit sieht es nicht, bis dahin nicht, überhaupt nicht. Das war die Voraussetzung, um die Freiheit zu schaffen, ein Reich, das unabhängig ist von der Gottheit selbst, aber trotzdem selbst noch nicht ganz die Freiheit hat oder die Freiheit, überhaupt nicht die Freiheit hat, die der Mensch erringen kann, sondern einfach, die sind dort, ja, ausgesetzt im Grunde, von Gott verlassen in einer Welt, diese Widersacher, und müssen schauen, dass sie ohne schöpferische Kräfte von oben jetzt dort zurechtkommen. Zum Glück haben sie ein bisschen offensichtlich einen Vergessenstrunk zu sich genommen, diese Widersacher, dass sie nicht so genau durchschauen, wie das alles passiert ist. Sie haben sich also irgendwie durch ihr früheres Leben, wenn man das so nennen will, qualifiziert dafür, dass die Gottheit sie ausgezeichnet hat dadurch, dass sie diese Aufgabe übernehmen dürfen, und sie haben es übernommen. Aber es ist ein großes Opfer auch, und das war ihnen damals, als sie es genommen haben, bewusst, dass sie diese Aufgabe übernommen haben. Es ist ein Opfer anderer Art, nämlich eben gerade auch ein Opfer dessen zu verzichten, auf das, was von oben durch die Schöpferquelle herunterkommt und in die geistige Finsternis zu gehen. Zwar mit einem großen Rucksack begabt, in dem sehr viel drinnen ist, und durch das also sowohl die luziferischen als die ahrimanischen Mächte natürlich sehr viel tun können, mit dem umgehen können, aber es kommt kein weiterer Zustrom mehr. Und damit sind ihre Möglichkeiten begrenzt. Und hineingestellt in diese Welt ist dann der Mensch, der jetzt herumgeworfen wird im Grunde zwischen den ahrimanischen, luziferischen und regulären göttlichen Kräften, also den ganzen Engelwesenheiten, die darauf sind. Also von Anfang an ist unsere Menschheitsentwicklung so, dass wir in einem extremen Spannungsfeld drinnen sind. Und immer mehr dann noch dazu von den wirklich höheren Hierarchien, aber letztlich fast schon bis hinunter, verlassen werden. Selbst unser führender Engel darf nicht so ohne weiteres eingreifen und uns vor jedem Blödsinn bewahren. Sondern er achtet darauf, halt uns dabei zu unterstützen, dass wir aus freiem Willen, immer mehr aus freiem Willen, unseren Weg gehen, unsere Individualität dorthin zu entwickeln, dass sie diese Liebekraft, diese schöpferische Liebekraft immer mehr entfalten kann. Sich verschenken an die Welt und dadurch höher steigen. Der Christus, indem er hingeopfert hat, den größten Teil seiner Allmacht oder überhaupt die ganze Trinität hingeopfert hat, ihre Allmacht, ihre Allweisheit, ihre Allwissenheit, das ist eine unglaubliche Opfertat. Weil das ist ja alles, dass die göttliche Weisheit, die göttliche Macht, das sind Weisheit und Kraft, die schöpferisch aus dieser Gottheit heraus entstanden ist, also sich verschenkt hat an die Welt. Aber jetzt darauf zu verzichten, selbst diese Kraft anzuwenden, Das ist ein großes Opfer. Und genau das hat aber die Gottheit erbracht, um dem Menschen die Freiheit zu geben, um dem Menschen aber die Möglichkeit zu geben, auch selbst aus voller Freiheit heraus diese Liebestat, ich möchte sagen, in der Nachfolge Christi auch zu vollziehen. Im Grunde ist uns damit ermöglicht worden, selbst durch unser schöpferisches Tun die Welt mit Lebenskraft zu befruchten. Dazu brauchen wir die Hilfe des Christus, aber er stellt sich ganz in unseren Dienst. Ich meine, das ist dieser Teil, Steiner hat ja viel über das Ich gesagt, aber unter anderem hat er gesagt, das Ich in uns, das ist der Christus in uns. Aber man würde es sehr missverstehen, wenn man es meint, ja gut, also wenn ich ganz ich bin, dann bin ich eigentlich ganz Christus und folge ganz dem Christus, bin also eigentlich ausgelöscht. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Christus gibt sich ganz an uns hin dabei. Und der göttliche Wille und der menschliche Wille ist in dieser Begegnung ein und dasselbe, untrennbar. Was der Mensch aus der Freiheit macht und gestaltet, dabei zieht die Gottheit mit. Sie folgt uns, unserem schöpferischen Willen, sodass keine Unterscheidungsmöglichkeit mehr da besteht. Das ist das, was in den Aussprüchen so von einem Meister Eckhart und dergleichen drinnen ist. Und wo er dann sogar sagt, so wahr es ist, dass Christus Mensch geworden ist, so wahr ist es, dass der Mensch Gott geworden ist. Allein das schon, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann hätte man da einen Ansatzpunkt, wie sich die Religionen verändern müssten. Denn nämlich selbst auch das Christentum, also das institutionelle Christentum, ist noch weit entfernt davon, dieses Prinzip zu handhaben. Also im Grunde alle konfessionellen Religionen, jedenfalls die es heute noch gibt, bauen auf dem alten Prinzip auf, dass von oben etwas strömt und der Mensch der Diener Gottes ist. Aber wir sollen der Partner Gottes sein, der Partner des Christus sein. Und der Christus in uns ist unser Partner, bei jedem Menschen. Ob wir diese Kraft rege machen können in uns, auch das bleibt unserem Willen überlassen. Entweder wir tun es oder wir tun es nicht, aber jeder Mensch hat das Potenzial dazu. Und ja, ich lese euch einmal ein kurzes Sprüchel von Rudolf Steiner vor, was er eben gerade geschrieben hat. Also für Marie Steiner hat er das geschrieben, aber das charakterisiert genau diese ganze Sache. Sterne sprachen einst zu Menschen. Ihr Verstummen ist Weltenschicksal. Des Verstummens Wahrnehmung kann Leid sein des Erdenmenschen. Also wir sind gegangen in die völlige Gottverlassenheit in gewisser Weise. Er spricht nicht mehr zu uns. Und wenn man jetzt auch gläubige Christen, die brav in die Kirche gehen, so genauer nachfragt, ja, ich glaube halt daran, aber ja, aus Tradition. Aber ist es wirklich Erfahrung? Hört er den Christus zu sich sprechen? Hört er Gott zu sich sprechen? Ja, hört er auch nur den Engel wirklich zu sich sprechen? Das wird wahrscheinlich bei nicht sehr vielen mehr der Fall sein. In Wahrheit ist es nur bei denen der Fall, die ihn auf neue Art entdeckt haben. In sich. Und in sich heißt unabhängig von jedem Kirchendogma oder von sonst etwas. Und die Gottheit, den Christus in sich entdecken kann jeder Mensch, unabhängig welcher Konfession er angehört, auch wenn er der atheistischen Konfession angehört, kann er dem genauso begegnen. Nämlich auch ganz interessant. Warum sage ich, es ist interessant? Es ist interessant, ich habe es ja öfter schon gesagt, jeder Mensch muss zumindest einmal durch eine ganz materialistische Inkarnation durchgegangen sein, wo er nicht die Spur der Stimme Gottes oder überhaupt irgendeines höheren Wesens in sich vernimmt. Wo er sich sicher ist, das gibt's einfach nicht. Und wo er sein Leben praktisch auch danach einrichtet. Wo er sagt, gut, es ist zwar alles mühsam, alles leidvoll, alles schwierig, aber ich flüchte mich nicht in einen Glauben, an den ich eigentlich nicht mehr glauben kann, wenn ich ehrlich bin. Nur um mich halt irgendwie einzulullen und mir das Leid erträglicher zu machen. Man kann es eigentlich nur dadurch überwinden, dass ich diese göttliche Kraft in mir finde. Und dann muss es in mir, zu mir, mit mir sprechen. Ja, bitte nicht, dass ich jetzt denke, also gut, dann warte ich halt jetzt, weil ich sitze jetzt eh schon 7 Tage in der Meditation und das flüstert in mir immer noch nicht. Wie soll denn das zugehen? Und das geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass in dem Moment, wo ich anfange, mich zu verschenken, durch das, was ich anderen Menschen der Welt und so weiter an lebensspendender Kraft, an belebender Kraft geben kann, durch die Art, wie ich spreche, durch die Art, ja, wie ich gehe von mir aus, durch die Art, wie ich anderen Menschen begegne, durch die Art, wie ich Dinge angehe, durch die Art, wie ich mit der Natur umgehe, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Steinen von mir aus auch, wie ich sie ansehe, ob ich mich verbinde mit ihnen oder nicht. Dadurch kann ich den großen Unterschied machen. Das ist eigentlich die Religion der Zukunft, dass ich allem, was ich begegne, mit dieser meiner lebensspendenden Kraft entgegenkomme. Mit dieser Schöpferkraft, die ich in mir entwickle. Aber eben wirklich Schöpferkraft. Das ist nicht Verschenken von etwas, was ich einfach so habe, sondern etwas, was ich im Moment des Verschenkens hervorbringe. Jetzt, hier und da. Das ist nichts, was ich in einen Sackerl mit mir herumtragen kann. Das ist nichts, was ich irgendwo da oben oder da unten oder ich weiß nicht wo aufspeichern kann. Sondern das ist etwas, was aus dem schöpferischen Willen entsteht im Moment des Verschenkens. Und von dem niemand, auch man selber nicht vorhersehen könnte, wie das wird und wie das wirken wird. Ich muss es spontan in dem Augenblick schaffen, es ist aber hinorientiert auf den oder die zu Beschenkenden. Es ist etwas, was ich nicht mache, damit es mir besser geht, sondern ich gebe etwas, was, wie soll ich sagen, für die anderen heilsam, verdaulich, nährend ist. In irgendeiner Form. Und das ist der Weg, wo der Christus dabei ist. Die Evolutionslehre wird den Weg dorthin finden, das zu erkennen. Genau das zu erkennen. Sie muss nur weit genug gehen. Und damit sie diesen Weg gehen kann, dass sie wirklich zu dem Geistigen kommt, das da durch den Menschen hineinfließen kann in die Natur, Dazu muss ich alles aus der Tradition stammende, ich sage es jetzt bewusst, Gefasel über das Göttliche abstreifen und sagen, dem Blödsinn glaube ich einfach nicht. Ich nehme das nicht als Ausrede, wo ich jetzt nicht weiter, weil, ah, wie sind denn die Arten entstanden, die verschiedenen? Ich kann mir es noch nicht erklären. Na, der liebe Gott hat es gemacht. So Hokus Pokus und alles war fertig. Das ist es nicht. Es ist auch die große Entdeckung ja, auch der Naturforscher, namentlich auch der Biologen und der Evolutionsbiologen, die Natur ist sehr weise, aber sie ist keineswegs vollkommen. Sie ist keineswegs vollkommen. Sie geht verschwenderisch um, sie macht Dinge, die könnte ein Ingenieur besser machen. Und es wäre aber trotzdem eine Einseitigkeit. Also es quillt über vor Schöpferkraft in der Natur, aber nichts ist fertig eigentlich. Das ist ganz interessant. Und nichts ist störungsfrei. Na ganz klar, weil das Recht der Widersacher auch hier ist. Es ist alles mit Fehlern behaftet. Die ganze Natur leidet mit uns mit und nicht erst seit heute. Nicht erst seit heute. Es liegt eigentlich im Plan, wenn man jetzt von einem Plan sprechen will, Gottes drinnen, dem Menschen die Freiheit zu geben. Ein geistiges Wesen zu schaffen, das frei und eigenständig ist und das dieselbe, von der Qualität her, selbe Schöpferkraft halt im ganz Kleinen hat, wie sie die Gottheit im Großen hat. Und dass eigentlich in Wahrheit die Gottheit ausfließt oder einfließt in alle diese schöpferischen Menschenwesen im weitesten Sinne. Ja, nach dem, was ich euch schon erzählt habe, wie groß der Kosmos ist und so weiter, kann man sich natürlich fragen, ja, wie schaut das denn da draußen irgendwo aus? Ist das alles exklusiv nur bei uns? Oder müssten wir den Blick? Ich habe keine Antwort darauf, ich sage es euch gleich. Ich habe keine Antwort, aber ich habe die große Frage danach. Wie ist denn das da draußen? Es sind Abermilliarden, Quadrilliarden Welten da draußen, die jedenfalls alle von geistigen Wesen bevölkert sind. Und auf denen überall Wesenheiten mit Sicherheit auch sind, die gerade auf einer ähnlichen Stufe stehen wie wir. Vielleicht nicht in körperlicher Form auftreten dort, aber geistig eben so sind, dass sie gerade eben erst geistige Wesenheiten geworden sind, ein eigenes Ich bekommen haben und sich dort entwickeln. Und die gibt es überall, sagt Steiner ganz deutlich, alle Sterne, alle Planeten natürlich auch und alles, alle Monde, in Wahrheit alle Kometen sind die Heimat geistiger Wesenheiten. Es gibt keinen ohne. Nicht einen einzigen gibt es ohne, sonst gäbe es sie nämlich gar nicht, in Wahrheit. Weil in Wahrheit, wenn ich in die Materie, haben wir ja heute schon besprochen, und das letzte Mal auch, wenn je tiefer ich hineinbohre, umso mehr komme ich auf was Geistiges letztlich. Der Naturforscher kann dann immer sagen, ja, wie ist das Geistige? Ich nehme es nicht wahr, aber ich sehe, Materie im klassischen Sinn ist es nicht mehr. Ich sehe nur, wie da Kräfte hervorquellen, die bestimmte Gesetzmäßigkeiten erfüllen, aber eigentlich gibt es da gar nichts. Nichts, was ich sinnlich fassen könnte in Wahrheit. Nur die Kraftwirkungen sehe ich, die Wirkungen. Darum hat der habe ich das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, Hans-Peter Dürr, der Kernphysiker war er eigentlich und langjähriger Assistent von Werner Heisenberg, einen der Pioniere der Quantenphysik, dass er gesagt hat, ja eigentlich ist es ein völliger Unsinn, von Elementarteilchen zu sprechen. Man müsste eigentlich von Passierchen sprechen. Da passiert was. Und die Wirklichkeit besteht darin, dass was passiert. Aber nicht mit Dingen, sondern das Passieren als solches ist es. Das heißt, es besteht eigentlich aus, ja, Willenskraft, wenn man so will. Es sind viele Berührungspunkte mit dem, was auch Steiner sagt. Also, Weil eben wenn ich zurückgehe zum alten Saturn, woraus ist alles entstanden? Aus dem Willensopfer der Throne. Dieser hohen geistigen Wesenheiten der Throne, die ihre Willenskraft hingeopfert haben und daraus ist die Wärme entstanden. Die Saturnwärme. Zuerst das geistige Wärme, bis halt dann hinuntergekommen ist im dichtesten Zustand bis zu einer physischen Wärme, also halt Wärmestrahlung oder wie immer man es nennen will. Ja, also Passierchen oder Wirks nennt er sie auch gerne. Wirks hat er sie gerne genannt. Also etwas, was wirkt von Wirken. Und also in der modernen Physik ist wenn von Wirkungen die Rede. Dann gibt es ja auch das sogenannte Wirkungsquantum. Das spielt in der Quantenphysik eine große Rolle. Es geht um Wirkungen, um nichts anderes. Und Wirkungen kommen letztlich aus dem Geistigen heraus. Also das heißt, da wird kräftig angeklopft an das Tor. Und man muss schauen, ist aber auf der anderen Seite von der Geistigen, ist da wer, der dort vielleicht dann aufmachen könnte, das Tor. Aber dazu braucht man Geistesforschung. Also das ist eine Forderung unserer Zeit, eine Forderung der Naturwissenschaften selbst in Wahrheit. In Wahrheit eine Forderung der Naturwissenschaften selbst und darum muss man vorsichtig sein, also die als die bösen Materialisten alle schimpfen, dass der wirkliche Materialismus liegt eigentlich ganz woanders. Der liegt nicht darin, dass man sich einmal, wie soll ich sagen, bescheiden beschränkt auf das, was man halt kann. Ich kann mit meinen Sinnen schauen, ich kann mit Messinstrumente gebrauchen oder Vergrößerungsinstrumente, Teleskope, Mikroskope oder was und ich kann meinen schöpferischen Geist anstrengen, um aus diesen ganzen Daten und Beobachtungen wie ein Bild der Welt aufzubauen, ein stimmiges Bild der Welt aufzubauen. Weil ohne dass ich dieses Denken anstrenge, komme ich ja nicht einmal zur Wahrnehmung eines Gegenstandes, weil reine Wahrnehmung ist er eben nicht. Es kommen Sinnesdaten, aber dass das Glas, Prost, ein Glas für mein Erleben wird, dazu muss ich bereits eine geistige Tätigkeit entgegenschicken. Das Kind braucht eine Weile, bis es das Glas als Glas erkennt. Vorher ist es irgendwas. Es ist schon, fängt schon an, was Helles und Dunkles einmal zu unterscheiden, damit fängt es irgendwo an. Aber bis das sich zu einem konkreten Gegenstand verdichtet für das Erleben des Kindes, das dauert. Und bis es sich erlebt als etwas, was getrennt dem Gegenüber steht, so, ah, ich bin da, das ist dort, ah, ihr. Das sind andere Menschen, Mama, Papa, aber ich bin was anderes. Das ist ein weiter Weg. Es geht so zweite, dritte, vierte Lebensjahr hinein, bis das Kind das erstmalig realisiert. Das ist ein weiter Weg. Ja, also Evolutionslehre, das war der zweite Punkt. Von dem Christian Rosenkreuz gesagt hat, wenn das entdeckt wird durch die äußere Wissenschaft, dann müsste man mit der Geisteswissenschaft an die Öffentlichkeit gehen. Muss man eigentlich an die Öffentlichkeit gehen. Um das zu ergänzen. Nur dann wird es fruchtbar. Wenn der konsequent betriebenen Naturwissenschaft nicht eine gleichwertige, starke Geisteswissenschaft entgegenkommt, dann wird das nicht an die Wirklichkeit heranführen. Es wird nicht in die Zukunft in fruchtbarer Weise führen, sondern es wird einfach letztlich zu einer Zerstörung führen. Es wird zu einem Weg in den Abgrund führen. Genauso im Übrigen, ganz klar, wenn ich einseitig nur die geistige Welt betrachte und sage, das Äußere, was sinnlich Materiell, das ist mir viel zu nieder, um das kümmere ich mich nicht. Uninteressant. Wir ziehen uns zurück irgendwo und verbringen unser Leben mit Meditation, ziehen uns also ganz ins Geistige zurück. Beides sind Extreme, die der Welt schaden würden, und das ist, ich glaube, eh ganz klar bewusst, was das ist. Eins der Luzifer, eins der Ahriman dahinter. Die beiden, die dahinter stehen. Also entweder ich stürze mich ganz nur ins Intellektuelle hinein und in einen stumpfen Materialismus dann vielleicht hinein. Ich meine, es gibt natürlich auch Physiker und Naturforscher, die halt ihren Job im Grunde machen und im Grunde halt Materialisten sind und nicht weiter darüber nachdenken, was ihre Forschung eigentlich bedeutet. Das gibt es auch. Aber es gibt eben zum Glück die anderen, die gerade dieser Weg an die Grenze führt, hinter der die geistige Welt liegt. Und hier und da blitzt es dann auch so vor. Habe ich ja schon erzählt, die Geschichten mit Wolfgang Pauli und so, der den Geist der Materie erlebt hat in seinen Träumen und durchaus handfest seine Wirkungen gespürt hat auch. Ist also ein interessantes Schicksal. Und er ist zwar ein sehr markantes Beispiel, aber es gibt genug andere auch, die auch an geistige Erfahrungen herankommen. Auch das gibt es durchaus. Aber dann ist trotzdem wichtig, nichts davon in die naturwissenschaftliche Forschung hineinzumischen. Das ist ganz wichtig. Immer wenn ich dann so, dort wo ich gerade im Naturwissenschaftlichen nicht weiter weiß, ein bisschen was von der anderen Seite holen und reinführen, dann führt es zum Chaos. Das ist alles ein Weg in den Abgrund eigentlich im Grunde oder in die Verwirrung hinein zumindest. Also da muss man sehr aufpassen und darum, was ich heute schon angesprochen habe, würde ich sehr misstrauen allen diesen Dingen, wo von Quantenheilung und Quanten dies und Quanten jenes oder sonstigem die Rede ist, wo einfach gängige naturwissenschaftliche Begriffe mit geistigen Begriffen gemischt wird irgendwo und zusammengerührt wird. Ich will jetzt den Leuten, die das machen, nicht immer böse Absichten unterstellen, aber man kann sich sicher sein, dass das nicht Hand und Fuß hat und die ganze Geschichte. Ich meine, es kann trotzdem auch was Gutes durchkommen irgendwo, aber sie wissen dann nicht, was sie tun. Also es ist der Ausspruch des Christus, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist halt dann eine gewisse Glücksfrage, ob das halt immer heilsam ist oder nicht heilsam ist. Ein Mensch, der mit gutem und offenem Herzen an die Dinge herangeht und der aus seinem Herz wirklich die Liebe ausströmt, kann viel Blödsinn schreiben und sagen und kann trotzdem positiv wirken. Nur es ist unserem Bewusstsein, Seelenzeitalter heute halt nicht mehr angepasst, weil wenn der guten Herzens ist, ist es trotzdem eine Kraft, die überfließt an die anderen Menschen, nur man macht die anderen Menschen damit unfrei. Weil man selber nicht aus der Freiheit heraus geschaffen hat, sondern weil irgendwas durch einen durchfließt. Da sind Eingebungen sicher vielleicht von höheren Wesenheiten da, da sind Erinnerungen aus der Vergangenheit da, alles Mögliche mischt sich da zusammen, Fantasien, die drinnen sind, Erinnerungen, also sicher an das, was man über die Naturwissenschaften heute weiß, weil es ja in die Begrifflichkeit eingeht. Also überall dort, wo das drinnen ist, würde ich von Haus aus sehr, sehr vorsichtig sein. Entweder kann ich klar schildern, was ist der Beitrag der geistigen Seite, wo ist der Beitrag der natürlichen Seite, wenn man so will, also der naturwissenschaftlich erfassbaren, aber nicht das so einfach mischen, in jedem Satz das irgendwo durcheinander mischen und es klingt halt für viele gut und aufgeklärt und sie fühlen sich wohl dabei. Und wie gesagt, wenn das einer trotzdem reinen Herzens macht, kann immer noch was Gutes mitfließen, aber wirklich bauen darauf und ein Verständnis für, weder für die geistige Welt noch für die natürliche Welt, die ja zwei Seiten desselben eigentlich sind und nur wir trennen sie durch die Art unseres Bewusstseins voneinander. Aber da werde ich es nicht schaffen, das auf richtige Weise zusammenzusetzen, das Bild. Das heißt, ich werde kein, selbst wenn ich diese Kräfte aufnehmen kann, aber kein richtiges Bewusstsein von dem entwickeln können, was da passiert. Und der Mensch sollte heute mit dem Bewusstsein dabei sein. Und da ist jetzt genau die dritte Sache wichtig. Das dritte, was Christian Rosenkreuz als Bedingung genannt hat, wenn das entdeckt wird, dann muss man mit der Geisteswissenschaft an die Öffentlichkeit die Entdeckung des Unbewussten. Wir reden heute vom Bewusstsein, Seelen, Zeitalter, wir reden heute selbstverständlich vom Unbewussten und so. Man muss nur denken, dass die Zeit sehr, noch nicht so weit zurückliegt, dass die Menschen nichts davon gewusst haben. Das ist eigentlich erst so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts langsam zu Bewusstsein gekommen, dass es da auch etwas Unbewusstes gibt. Also einer der Philosophen, die Rudolf Steiner sehr verehrt hat, Eduard von Hartmann, hat vom Unbewussten in der Natur gesprochen. Das ist aber noch gar nicht das Unbewusste, das der Mensch hat. Sondern, ja, wollte damit also ausdrücken, dass eben in allen Naturdingen ein geistiges wirkt, aber unbewusst. Aber das war ja alles noch sehr vage, noch sehr spekulativ. Wer es dann so wirklich bekannt gemacht hat, das Unbewusste, ist eigentlich erst der Sigmund Freud in Wahrheit. Und es ist ja interessant, also praktisch zur selben Zeit, wo Rudolf Steiner in die Anthroposophie hineingeht, entfaltet hat der Freud seine Wirksamkeit und eben die Traumdeutung, also die klassische Grundschrift schlechthin von ihm, kommt 1899, 1900 heraus. Das ist genau die Zeit, wo Rudolf Steiner beginnt, die Vorträge, ja, letztlich anthroposophische Vorträge zu halten. Also überwechselt von dem sich philosophisch auszudrücken oder nur philosophisch auszudrücken, sondern wirklich also über geistige Erfahrungen zu berichten. Eh vorsichtig, langsam und Ding. Und das ist für uns heute. Ich meine, ich bin jetzt sicher kein Freudianer und Rudolf Steiner war ja auch, also der ganzen Psychoanalyse, also ist er mit einer gewissen Distanz gegenüber gestanden, aber natürlich hat er gesehen trotzdem, dass da eine wichtige Ebene entdeckt wird. Wir werden das Bewusstsein ja eben nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass wir eben auch Teile haben, die uns nicht bewusst sind. Und es ist ja sehr interessant, dass heute die Gehirnforscher, die Neurowissenschaftler überhaupt, wenn sie also untersuchen die Verstandestätigkeit, die Intelligenztätigkeit des Menschen, dann können sie da gewisse Erfolge erzielen und tatsächlich kann man ja Teile davon durch künstliche Intelligenz heute simulieren. Ich nenne es einmal simulieren. Nur der große Unterschied ist, es ist eben überhaupt kein Bewusstsein damit verbunden. Überhaupt kein Bewusstsein. Sind offenbar zwei ganz verschiedene Dinge. Also gewisse Intelligenztätigkeiten, die eben heute auch die Maschinen übernehmen können, also wie Formeln berechnen, mathematische Beweise durchführen, würden wir sagen, boah, mathematisch schwierige mathematische Beweise ist doch die höchste und feinste Geistestätigkeit des Menschen. Das kennen aber heute die Maschinen am besten. Ganz interessant. Gibt schon genug Beweise, die nur mit Hilfe eben von künstlicher Intelligenz geführt werden konnten. Wenn er dann fertig ist, der Beweis, und man das Ergebnis sieht und sagt, ah, ja. Und die künstlichen Intelligenzen, die auf dem Gebiet tätig sind, bringen höchst originelle Lösungswege, auf die überhaupt nur, auch für alte Probleme, bringen es Lösungswege, die teilweise eleganter oder origineller sind, als sie je ein Mensch gemacht hat, auf die keiner kommen wird. Aber die künstliche Intelligenz denkt sich in Wahrheit gar nichts dabei. Nämlich im Sinne von, dass sie etwas erlebt von dem, bewusst erfährt von dem, was sie da tut. Es sind also zwei ganz verschiedene Dinge. Wobei es hier ganz geht um die sogenannte, ja, man könnte sagen, kognitive Intelligenz des Menschen. Und dazu gehört aber auch die Rechenfähigkeit und diese Dinge dazu. Weil, obwohl die Rechenfähigkeit zugleich ein Tor zur höchsten Geisteswelt sein kann, wenn ich bewusst erlebe, was damit verbunden ist. Man kann in den kleinsten Kleinigkeiten von Rechnungen kann man geistige Welten entdecken. Also mir in der Schule fasziniert, kann mich noch gut erinnern, die Sache mit den unendlichen Reihen, wo man aber Formeln dann finden kann, dass ich ausrechnen kann, was rauskommt, wenn ich unendlich viele Glieder nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit summiere. Praktisch könnte ich das ja eigentlich gar nicht machen. Wie soll ich unendlich viele Zahlen zusammenzählen? Geht ja gar nicht. Aber das menschliche Denken schafft es, bei bestimmten Reihen, die gegen einen Grenzwert konvergieren, so sagt man das. Also sie nähern sich immer mehr einer bestimmten Zahl. Das kann man dann schon ein bisschen erkennen, wenn man die ersten paar zusammenzählt, aber man kann sich nicht sicher sein, ist es wirklich so oder. Aber wenn man das Bildungsprinzip durchschaut hat, kann man exakt den Grenzwert vorausberechnen, an dem sich diese Zahl im Zahlenreihe immer mehr annähert. Und das hat mich fasziniert. Also, ich kann rechnen mit der Unendlichkeit, mit etwas, was ich mir eigentlich im Wald gar nicht vorstellen kann. Weil ich kann mir unendlich viele Zahlen im Wald nicht vorstellen. Ich kann mir es durch eine Zeichnung symbolisieren irgendwo, aber ich müsste eben auch in die Unendlichkeit weitergehen. Also, ich kann es sinnlich nicht fassen, aber ich kann es hier und jetzt denken, ganz klar durchdenken, so muss es sein. Es wird nicht anders sein, ich kann es vorher berechnen. Also, es ist auch ein Weg, der ins Geistige führt, aber da muss ich erkennen, was da drin ist, und ich muss es erleben können, was damit verbunden ist. Wäre mal eine tolle geistige Übung, einfachste Mathematik-Sachen auf das hin abzuklopfen, was kann ich denn da dran erleben? Was kann ich an einem Bruch, an den Brüchen erleben und so weiter. Also da nicht umsonst hat der Platon verlangt, also wer in seine Akademie eintritt, der muss erst gehörig Mathematik beherrschen, vorher hat er da keinen Platz drinnen. Also es ist auch Mathematik ein ganz toller geistiger Schulungsweg in Wahrheit. Und ist halt nicht für jeden gangbar, ist schon ganz klar. Aber Menschen, die jetzt auch mit diesen scheinbar so ganz abstrakten Formeln umgehen oder was, ja, was heißt das denn? Es sind ja nur mehr Symbole, die Hilfsmittel sind, um das völlig sinnlichkeitsfrei denken zu können. Es sind nur Dinge, die man als Gedankenstütze mitnehme. Aber die Symbole selbst bedeuten sonst ja eigentlich gar nichts. Es ist eine Gedankenstütze, um das rein im Geistigen durchdenken zu können. Sinnlichkeit ist nicht anschauen. Man denkt heute in unendlich dimensionalen Räumen, kann Berechnungen machen drinnen, das funktioniert. Funktioniert wunderbar. Kannst du Physiker machen, das. Ja, gut, auf lauter solchen Sachen. Weil heute tut man alles in zumindest vieldimensionalen Räumen veranschaulichen. Ja, geistig veranschaulichen. Sinnlich kann ich mir es nicht mehr vorstellen. Da schaffen wir gerade Länge, Breite und Höhe. Mehr als dreidimensional können wir uns nicht vorstellen. Drei Dimensionen können wir uns nicht vorstellen. Denken kann ich sogar unendlich viele. Also das ist jetzt das nächste Rätsel, aber dass der Mensch etwas bei all diesen Dingen erleben kann, was die künstliche Intelligenz nicht kann. Das heißt, es wird da, glaube ich, eine wichtige Frage sein, dem auf die Spur zu kommen. Ja, was ist denn Intelligenz auf der einen Seite? Was ist Bewusstsein auf der anderen Seite? Wie hängt es zusammen? So einfach ein und dasselbe ist es. Offensichtlich nicht. Aber ich glaube, das werden wir heute nicht mehr lösen, dieses Problem, mit dem werden wir das nächste Mal weiter tun. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich erinnere euch noch an die nächste Woche, Mittwoch, 21. Gut, da sehen wir einander noch vorher. Also die Weihnachtsimaginationslesung. Mittwoch, 21. 20 Uhr auf diesem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und verabschiede mich. Danke,
Auch
dass ihr
dir
dabei
danke.
wart.
Guten Abend allseits.
Guten
Danke.
Abend,
Vielen Dank.
Papa.
Tschüss. Danke,
Gerne, gerne. So, ich
super,
verabschiede
wiederholen.
mich auch. Beim Livestream, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten
Danke.
Mal.
Guten Abend. Tschüss. Papa.
Tschüss. Tschüss,
So.
Lucia. Papa, ciao.
Tschüss.
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 Papa. Papa, Frau
Tschüss.
Sauer. Ja, tschüss. So. Gut.